NDR Info. Themen des Tages.
Willkommen zur Abendausgabe der Themen des Tages, heute am Karfreitag mit Andreas Sperling. Es gibt irritierende Aussagen des amerikanischen Außenministers. Da klingt es fast, als könnten die USA die Lust an den Friedensbemühungen für die Ukraine verlieren. Darüber spreche ich im Laufe der Sendung mit unserem Korrespondenten in Washington. Zunächst ist der Karfreitag selbst das Thema und wir berichten aus dem Nahen Osten. In der Zeit vor dem Gazakrieg, da waren es in jedem Jahr Zehntausende Menschen, die aus aller Welt zur Karfreitagsprozession nach Jerusalem gekommen sind. In diesem Jahr sind es nur wenige Tausend. Im sogenannten Heiligen Land machen Christen ohnehin nur eine kleine Minderheit aus. Jan-Christoph Kitzler über die Karfreitagsprozession in Jerusalem, während im Gazastreifen weiter gekämpft wird.
Es ist voll in der Altstadt von Jerusalem. Das liegt vor allem daran, dass alle hier vertretenen 13 christlichen Kirchen in diesem Jahr zur gleichen Zeit feiern. Und so zieht eine Karfreitagsprozession nach der anderen die Via Dolorosa entlang, den Kreuzweg bis zur Grabeskirche, in der die Kreuzigungsstätte und das Grab Jesu verehrt werden. Auch wenn viele Besucher weggeblieben sind wegen des Kriegs in Gaza, ein paar Pilger aus dem Ausland gibt es dann doch. Linus Lindner ist mit seiner Mutter gekommen. Er kommt aus München und ist 15.
Ich finde das unfassbar schön, nochmal zu verdeutlichen und so zu sehen, wie das alles damals war, auch gerade an den biblischen Orten. Wir waren auch eben in Nazareth, am Haus von Maria und Josef und an der Grabeskirche. Dann zu sehen, wie die alte Stadt damals aussah, wie die Leute damals gelebt haben, wie auch Jesus damals gelebt hat. Das finde ich unfassbar interessant und schön.
Alejandra Dina läuft auch den Kreuzweg mit. Sie kommt aus Mexiko und hat viel vor. Sie will noch die Pilgerorte in Fatima und Santiago de Compostela besuchen. Heute ist ihr 50. Geburtstag. Die Jerusalem-Reise ist ihr Geschenk.
I'm a Catholic. I'm Mexican.
Ich bin katholisch-Mexikanerin und ich liebe Jesus. Jeder muss sein Kreuz tragen. Wir müssen das annehmen und uns nicht abwenden. Also nimm dein Kreuz an und wisse, dass Gott dich liebt und dass du Frieden haben wirst, auch wenn du ein Kreuz zu tragen hast.
Even though you have a cross in your life.
Die Christen, die im Heiligen Land leben, das sind meist Palästinenser. Viele, die in Jerusalem dabei sind, haben gemischte Gefühle, so wie Anton Nachle, der mit seinem kleinen Kind etwas am Rand steht. Ihn stört, dass viele seiner Glaubensbrüder nicht nach Jerusalem kommen können, die meisten Christen aus dem von Israel besetzten Westjordanland. Die israelischen Behörden sollen den Berichten zufolge nur 6.000 Genehmigungen ausgestellt haben. Dabei wollten viel mehr kommen, sagt Anton Nachle. Wir hoffen uns von der Welt, dass Israel die Checkpoints öffnet und die ganze christliche Welt hierher kommen lässt, dass sie heute diesen Freitag feiern, morgen den Samstag des Lichts und dann die Auferstehung. Rafi Khatas hat immerhin keinen weiten Weg. Er kommt aus Jerusalem, leitet hier die katholischen Pfadfinder. Sie sind an ihren Uniformen zu erkennen. Doch auch er beklagt, dass die Pfadfinder beispielsweise aus Bethlehem nicht dabei sein können, denn sie kommen nicht durch die Checkpoints. Dabei liegt Bethlehem nur ein paar Autominuten entfernt, theoretisch.
There's still hope and without a hope we cannot live.
Es gibt noch Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Im Arabischen gibt es ein besonderes Wort für die christliche Hoffnung, Raja. Das heißt, wenn du die Hoffnung hast und den Glauben, dass sich die Hoffnung zu 100% erfüllt. Die Erlösung, die in diesem Land passieren wird, wird die Erlösung unserer Leute sein, die seit vielen Jahren leiden. Wie viele palästinensische Christen denkt auch Rafi Khatas an den Krieg in Gaza, den Israel vor einem Monat wieder mit vielen Angriffen und dem Vorrücken von Bodentruppen hochgefahren hat. Seit fast 7 Wochen lässt Israel keine Hilfsgüter mehr nach Gaza, wo die Hamas immer noch 59 Geiseln in ihrer Gewalt hat. Rafi Khatas sieht mit Blick auf die leidende Bevölkerung von Gaza eine Parallele zur Zeit Jesu. Wir leben heute in der gleichen Atmosphäre wie vor 2000 Jahren. Schon das zweite Jahr leben wir in diesem Genozid, in diesem Krieg. Und wir haben das Gefühl, dass alle uns allein gelassen haben. Wir sind allein, so wie Jesus Christus allein war, als er durch die Altstadt von Jerusalem gelaufen ist. Die Zeit zwischen dem Gedenken an den Tod Jesu und der Auferstehung ist in Jerusalem übrigens kurz. Die ersten Ostermessen beginnen schon am frühen Samstagmorgen.
Die Reportage von Jan-Christoph Kitzler aus Jerusalem. In Deutschland haben Vertreter der großen Kirchen den Karfreitag genutzt, um auf Not und Leid in der Welt hinzuweisen und zum Zusammenhalt aufzurufen. Der Karfreitag ist doch hier einer der höchsten kirchlichen Feiertage. Katja Schleselmann fasst einige der Botschaften an diesem Freitag zusammen.
Der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, warnte in seiner Predigt im Limburger Dom die Menschen vor Selbstzufriedenheit. Jeder sei auch für die Seele der anderen verantwortlich. Wir gehören zusammen, so Betzing. Die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Vers, hat ebenfalls dazu aufgerufen, den Blick vor Leid und Not nicht zu verschließen. Man müsse berührbar bleiben für den Schmerz in der Welt. Vers erinnerte daran, dass vielen Menschen die aktuellen Krisen und Zukunftssorgen schwer auf den Schultern lägen. Vers hat heute in Lübeck am Ökumenischen Kreuzweg teilgenommen, dem vermutlich ältesten Kreuzweg in Deutschland. An 5 Stationen erinnerten kurze Ansprachen an das Leiden und Sterben Jesu. Für die katholische Kirche war der Hamburger Erzbischof Hese dabei. Er sagte, für ihn sei das Weltpressefoto des Jahres auch das Karfreitagsbild. Das Foto zeigt einen Jungen aus dem Gazastreifen, dem nach einem israelischen Angriff beide Arme amputiert werden mussten. Hese sprach in dem Zusammenhang von Mitleiden, aber auch von Zuversicht. Er hob die Lebenskraft und Lebensfreude des Jungen hervor, der davon träumt, Pilot zu werden.
Volle Straßen, lange Staus und kühles Regenwetter. Kein perfekter Start in die Ostertage. Viele Urlauber lassen sich davon aber nicht abschrecken. Ob Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder in Schleswig-Holstein, vielerorts gibt es nur noch wenige freie Zimmer über die Feiertage. Thorsten Philips hat sich einen Überblick verschafft, wo es voll ist und wo noch etwas frei sein könnte. Ja, und als er unterwegs war, da war das Wetter noch besser.
Die Strandkörbe sind schon fast alle voll, freut sich Strandkorbvermieter Chrysander Wittfurt. Im vergangenen Jahr hatte er es zu Ostern nicht so leicht. Da war es deutlich kühler und es kamen weniger Gäste. Doch in diesem Jahr hat das warme Wetter schon viele Touristen nach Timmendorfer Strand gelockt.
Der April ist bis jetzt sensationell. Wir sind sehr zufrieden mit dem Wetter. Stimmung ist hervorragend im Augenblick. Gute Besucherzahlen, sehr schönes Wetter, Rauschen des Meeres, was will man mehr?
Ein Spaziergang am Strand ist zu dieser Zeit bei vielen Osterurlaubern beliebt.
Ja, einfach mal eine Woche raus zur Osterzeit. Wetter ist perfekt, Strand ist nah, nettes touristisches Angebot, alles gut.
Das Meer, das Wasser, uns gefällt super, super schön, gutes Essen, sehr entspannt, gute Luft, sehr gute Luft.
Für eine kleine Auszeit, mal ein paar Tage raus, genau. Ja.
Strandpromenade, die Mischung zwischen ja, Erholung und ein bisschen Shopping und ja.
Auch an der Nordsee in Niedersachsen wird in diesem Jahr einiges los sein. Zum Beispiel in Cuxhaven mit 4 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Einer der beliebtesten Urlaubsorte bundesweit. Die Auslastung liegt dort aktuell bei rund 80%. Wie vielerorts an den Stränden von Nord- und Ostsee. Die Chefin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, Dr. Bettina Bunge, rät auch vor diesem Hintergrund von Spontanbesuchen ab.
Bitte nicht direkt losfahren, sondern lieber in der Touristinformation vor Ort anfragen, ob noch was frei ist. Und vielleicht ist das Lieblingshotel nicht mehr frei, aber eine tolle Jugendherberge oder eine Ferienwohnung in dem Nachbarort oder ein Campingplatz, der vielleicht nicht der Campingplatz ist, den man in der Vergangenheit besucht hat. Also bitte nicht einfach spontan losfahren, sondern lieber in der Touristinfo anrufen.
Die Branche hat im vergangenen Jahr viele Millionen Euro investiert. Allein die Baukosten für die neue Seebrücke in Timmendorfer Strand stiegen um 50% auf knapp 12 Millionen Euro. Tourismuschef Joachim Nitz freut sich, denn viele Touristen nutzen die Brücke zum Flanieren.
Jetzt ist sie auch komplett fertig mit allen Bänken. Jetzt wird momentan noch der Seebrückenvorplatz gebaut, sodass das zur Saison auch dort schick ist. Und von daher sind wir sehr glücklich mit dieser neuen Infrastruktur.
Seebrücken liegen laut Tourismusexpertinnen und Experten voll im Trend. So Dr. Bettina Bunge von der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.
Die vielen neuen Seebrücken, die wir gerade an der Ostsee haben, ziehen natürlich jetzt auch die Menschen an. Jede dieser Seebrücken sieht anders aus. Jeder hat was Besonderes. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn dann möglichst viele sich diese neuen Sehenswürdigkeiten angucken.
Auch die Ostseebäder in Mecklenburg-Vorpommern rechnen zu Ostern mit einem Besucheransturm. Auch wegen der vielen Extraveranstaltungen zu Ostern sowie in Timmendorfer Strand.
Ob es das Osterbuddeln ist, das traditionelle mit den Kindern an der neuen Seebrücke in Timmendorfer Strand oder natürlich auch das Osterfeuer in Niendorf am Niendorfer Hafen. Das sind Sachen, die einfach bei uns für Ostern dazugehören.
Schlechte Nachrichten für Kurzentschlossene, auch wegen der Verkehrslage über Ostern. Auf den Autobahnen A7 und A1 ist mit langen Wartezeiten zu rechnen. Laut ADAC vor allem rund um Hamburg und Lübeck in Schleswig-Holstein.
Thorsten Philips über den Ansturm zu Ostern auf die Küsten. Und die Osterzeit, das ist in manchen Urlaubsregionen ja auch der Start in die Hauptsaison, jetzt wo das Wetter langsam besser werden sollte. Ich habe vor den Feiertagen mit Wolfgang Blank gesprochen. Der ist parteilos und der ist Wirtschafts- und Tourismusminister in Mecklenburg-Vorpommern. Macht sich das denn auch in Mecklenburg-Vorpommern bemerkbar, dass viele Menschen ihren Urlaub immer kurzfristiger, also spontaner buchen?
Ja, eindeutig. Also das haben wir die letzten Monate beziehungsweise auch das letzte Jahr schon gezeigt. Der Trend kehrt sich hier sozusagen etwas in die Richtung, dass kurzfristiger entschieden wird, auch durchaus etwas kürzer und dann eventuell verlängert wird. Also wir teilen die Einschätzung, absolut.
Welche Buchungslage erwarten Sie denn jetzt für die Ostertage?
Erfreulicherweise gut. Also wir liegen sogar, was jetzt die Auslastungsvorhersagen anbetrifft, etwas über dem Vorjahr. Wir hatten im letzten Jahr knapp 50% jetzt an gemeldeter Auslastung. Da liegen wir inzwischen bei 50%. Und in der Regel ist das ja auch noch ein paar Prozent höher. Das heißt, während wir letztes Jahr bei 60% erwarteter Auslastung lagen, dürften wir dieses Jahr zwei Drittel dann gefüllt sein. Wir hoffen darauf.
Wenn Sie die Auslastung ansprechen, 50%, 60%, da bleibt ja noch eine ganze Menge frei. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass Mecklenburg-Vorpommern einfach kein Winterreiseland ist, dass also da zu der Zeit gerade die Betten leer bleiben. Wie kann denn die Branche das kompensieren?
Ja, ich glaube, wir müssen die Leute mit dem begeistern, mit den Menschen hier. Das tun wir mit dem langen Strand, der auch vielleicht bei etwas mehr Wind dann zum Beispiel auch gut zu ertragen ist. Wir haben auch im Binnenland vielerlei Veranstaltungen, die hier stattfinden. Sie können nach Rügen dort das Osterfeuer anschauen. Sie können im Ludwigslust, gleich in der Nähe zur Metropolregion bei Hamburg, sich eine Eierausstellung anschauen mit dem größten Vogelei der Welt. Sie können Fackelschwimmen in Blau am See sich betrachten. Sie können nach Warnemünde gehen und am Fackelumzug mitmachen. Und Sie können natürlich auch im östlichen Landesteil in Vorpommern auf Usedom zum Beispiel ähnliche Veranstaltungen genießen, dort Kinderspiele, Osterkörbchen basteln und. Die Liste der Veranstaltungen, auch der Angebote, die die Hotels, die die Branche hier anbietet, ist ganz breit.
Die Sorge war und ist ja auch, dass manche Urlauber sich möglicherweise entscheiden könnten, nicht in ein Bundesland zu fahren, in dem die AfD besonders stark ist, so wie eben auch bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern. Bekommen Sie das zu spüren?
Also ich habe davon persönlich noch gar nichts gehört. Man bekommt so den ein oder anderen Anruf, Mensch, wie ist denn das bei euch da oben? Wobei, da rufe ich dann immer wieder gerne zurück, entweder im Süden oder im Westen der Republik und frage dann nach Wahlverhalten. Ich glaube, da sind wir doch jetzt alle so selbstbewusst und gelassen. Wir kommen hier zum Urlaub machen und ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen, gerade in die Region zu kommen, wo vielleicht etwas mehr Leute unzufrieden sind mit dem, was vielleicht im politischen Raum passiert. Also ich würde alle herzlich einladen, hierher zu kommen, auch wenn sie der ein oder andere vielleicht was anderes wählt als ein Teil der Bevölkerung hier.
Wie groß ist denn aktuell der Schatten, der durch die Affäre um den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern auf die Branche fällt? Es geht da ja um den Verdacht des Subventionsbetrugs. Sie haben Anzeige erstattet. Der Geschäftsführer des Verbandes, der muss gehen. Fördergelder wurden vorübergehend gesperrt und der Tourismusverband wird jetzt als landeseigene Gesellschaft neu aufgestellt. Das sorgt doch für extrem viel Unruhe, gerade jetzt, wo die Saison beginnt.
Ja, nun hoffen wir, dass das nicht so nach außen strahlt, auch nicht zum Endkunden. Ich glaube, das ist jetzt eine Situation, in die eine Organisation nach 35 Jahren sehr erfolgreicher Arbeit gekommen ist. Man muss da nicht hinkommen, sie ist jetzt da reingekommen. Wir gehen mit dem Problem jetzt hier auch offen um. Natürlich fragt der ein oder andere der Hoteliers, Mensch, wie können wir denn hier Unterstützung erfahren? Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt diese Situation auch hier kurzfristig auch lösen. Die Kollegen vom TMV sind hier auch an allen Ecken und Enden. Danke auch an alle, die da mitmachen, unterwegs, um weiterhin zu unterstützen, sodass möglichst wenig dann bei den Gästen, die wir hier erwarten, ankommt.
Reden wir nochmal über die Lage der Hotellerie in Mecklenburg-Vorpommern. Die ist ja auch davon betroffen, dass Kosten steigen, auch in der Gastronomie. Auf der anderen Seite achten die Urlauber immer verstärkt auf preisgünstige Angebote. Leidet dann nicht am Ende zwangsläufig die Qualität?
Naja, das liegt natürlich an den Anbietern, natürlich auch an der Wahrnehmung jetzt hier vor Ort. Ich würde mal sagen, da leidet die Qualität jetzt nicht unbedingt drunter. Ich glaube, die Gäste müssen sich darauf einstellen, das merken sie auch in ihrem privaten Umfeld, dass die Kosten ja in verschiedensten Bereichen auch gestiegen sind. Ich glaube, insofern, wenn die Leistung dann dazu passt, ja, dann wird das dann auch jeder auch mitnehmen. Unter anderem deshalb gibt es ja auch dann die kürzeren Buchungszeiten, weil vielleicht das Portemonnaie nicht mehr komplett ausreicht. Dann muss aber die Leistung dazu stimmen. Und wir haben den Eindruck, dass die Branche sich da gut darauf eingestellt hat, dass sie wirklich auch die Leistung zum vernünftigen Preis anbietet, dass also wirklich die Reise hier ins Urlaubsland auch ihren Preis wert ist.
Erwarten Sie einen spürbaren Schub, wenn die Mehrwertsteuer für die Gastronomie wieder gesenkt wird, wie es ja jetzt im Koalitionsvertrag steht?
Ja, das war ein großes Begehren der Branche, das wir auch gerne unterstützt haben. Unsere Ministerpräsidentin hat sich auch stark in Berlin dafür eingesetzt. Und insofern gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass es nicht nur von der Branche auch so wahrgenommen wird, sondern dass am Ende auch die Gäste das dann entsprechend honorieren. Und insofern, ja, wir erwarten hier einen Schub.
Sagt Wolfgang Blank, erst seit Dezember Wirtschafts- und Tourismusminister in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben es in dem Gespräch kurz erwähnt, die Affäre um den Tourismusverband im Land und den unklaren Verbleib eines Millionenbetrags. Jetzt haben in Mecklenburg-Vorpommern CDU, FDP und Grüne einen Untersuchungsausschuss beantragt, der die Vorwürfe klären soll. Sie hören die Themen des Tages auf NDR Info, 18.49 Uhr. Wohin steuern die USA bei ihren Friedensbemühungen für die Ukraine? US-Außenminister Rubio sorgt heute für Schlagzeilen. Er hatte ja in Frankreich an Friedensgesprächen mit der Ukraine teilgenommen. Aber jetzt will er auch nicht ausschließen, dass die USA sich aus ihrem Ukraine-Engagement zurückziehen, sollte es keine Fortschritte geben, auch nicht aus Richtung Moskau. Samuel Jakisch in Washington, wie genau hat sich Rubio denn geäußert?
Na, der US-Außenminister hat einige Konjunktive verwendet. Als er heute in Paris ins Flugzeug gestiegen ist, da hat er sich auf dem Weg nochmal zu den Reportern umgedreht und im Kern drei Sachen gesagt. Erstens, diese Regierung ist jetzt 88 Tage im Amt und bemüht sich um einen Frieden in der Ukraine. Die Ergebnisse sind aber äußerst überschaubar und die Frustration wächst mit jedem Tag. Zweitens, wenn es möglich ist, erster Konjunktiv, einen Frieden zu erreichen, dann seien die USA bereit, dafür auch alles zu tun. Drittens, wenn das nicht möglich ist, könnte, anderer Konjunktiv, der Präsident auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo er sagt, die USA haben andere Prioritäten. Das ist jetzt keine ganz neue Position dieser Regierung. Die blickt ja auf die Welt gerne durch die Rechnungen von Aufwand und Ertrag. Und hier sagt Marco Rubio, dass eine bedingungslose Unterstützung der USA für die Ukraine, wie sie unter Joe Biden garantiert wurde, jetzt nicht mehr existiert, sondern es muss schon auch ein erkennbarer Nutzen dabei sein, idealerweise in Richtung Frieden.
Spricht Rubio denn dann nun auch wirklich für die gesamte US-Regierung? Denn wenn man zum Beispiel Vizepräsident Vance hört, der gerade in Rom ist, dann klingt das da ja schon wieder ein bisschen anders.
Ja, der Vizepräsident J.D. Vance, der ist gerade in Rom und er hat gesagt, er sei sehr optimistisch, dass die Verhandlungen zur Ukraine auch letztlich zu einem Frieden in diesem Land führen. Das widerspricht sich nicht direkt. Es gibt innerhalb dieser US-Regierung in der Tat unterschiedliche Blicke auf diesen Konflikt und es schauen nicht alle deckungsgleich auf Russland und seinen Krieg in der Ukraine, sondern es gibt die eher interventionistischen Kräfte und jene, die eben finden, die USA habe in diesem Konflikt eigentlich nichts zu gewinnen, sondern sollte sich eher auf den pazifischen Raum konzentrieren, zum Beispiel in Richtung China.
Sind Rubios Äußerungen denn dann nur der Versuch, Druck aufzubauen?
Na, Marco Rubio ist Europa und der Ukraine ja buchstäblich entgegengekommen, indem er sich ins Flugzeug nach Paris gesetzt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist noch nicht so viele Wochen her. Da haben wir an dieser Stelle befürchtet, dass die Ukraine direkt zwischen Trump und Putin aufgeteilt werden könnte, ohne dass Europa dabei mitreden kann oder die Gelegenheit dazu bekommt. Jetzt fliegt der US-Außenminister dafür nach Paris, spricht mit den Europäern, lobt dann auch diese Gespräche als sehr konstruktiv. Europa habe gute Angebote gemacht, hat er gesagt, sich stärker auch einzubringen in eine Nachkriegsordnung in der Ukraine. Und jetzt wollen alle mal ein paar Tage über Ostern drüber nachdenken. Und dann ist es aus Verhandlungssicht schon nachvollziehbar, dass Marco Rubio dann nochmal hinterher schiebt, bitte denkt da auch gewissenhaft drüber nach, denn wir könnten uns auch einfach zurückziehen.
Spekulieren wir mal, können die USA sich so einen Ausstieg aus dem Ukraine-Engagement überhaupt leisten? Immerhin hoffen die doch auch sehr auf einen Rohstoffdeal mit der Ukraine. Auch da wird ja gerade verhandelt.
Ja, dieser Rohstoffdeal, der geht ja von einer Prämisse aus, die noch nicht bewiesen ist. Also die Idee ist ja, wenn jetzt US-Unternehmen im großen Stil zum Beispiel im Osten der Ukraine Bodenschätze abbauen, dann würde kein russischer Kommandeur sich trauen, da eine Granate hinzuschießen. Die Ukraine ist bereit, diese These mal zu überprüfen. Sie hat aber auch ehrlicherweise keine große Wahl. Während Russland ja die Strategie verfolgt, einfach auf Zeit zu spielen, auch partielle Waffenruhen, wie wir sie jetzt 30 Tage hatten, zu ignorieren und weiter auf Geländegewinne zu warten, bis der Ukraine die Patronen ausgehen. Diese Strategie funktioniert aus russischer Sicht ja bisher sehr gut. Und die Ukraine kann es sich nicht wirklich erlauben, es darauf ankommen zu lassen, ob die USA wirklich bereit sind, ihre Unterstützung einzustellen. Denn das wäre für die Ukraine und die Menschen dort fatal.
Samuel Jakisch war das live aus Washington. Im vergangenen Jahr, da war es noch ein Test, aber jetzt ist es ernst. Nicht nur, dass die italienische Stadt Venedig wieder Eintritt für Tagestouristen verlangt. Jeder Spontanbesucher muss jetzt auch das Doppelte bezahlen, doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Ob das wirklich helfen wird, die Besucherströme zu steuern, das ist unklar. Ivo Maruschek.
10 Euro müssen Tagesbesucher in Venedig jetzt bezahlen, außer sie übernachten in der Stadt. Am Bahnhof und an den Vaporetto-Haltestellen, also den Landungsbrücken der Wasserbusse in der Stadt, wird kontrolliert, ob Touristen den QR-Code auf dem Handy haben, der beweist, dass sie auf der Website der Stadt den Eintritt bezahlt haben. Wer mehr als 4 Tage im Voraus bucht, den kostet ein Tag in der Lagunenstadt 5 Euro. Und selbst wenn in diesem Jahr strenger kontrolliert wird, wen sollen 5 Euro Eintritt denn abschrecken, wenn schon ein Ticket für den Vaporetto 9,50 Euro kostet, fragt sich Lydia Fersor. Sie gehört zu Italia Nostra, einem Verein, der sich den Erhalt des italienischen Kulturerbes auf die Fahne geschrieben hat. Und sie glaubt, dass die Stadt die Probleme Venedigs völlig falsch angeht.
Wir finden, wie die meisten Venezianer, dass das ein völlig verfehltes Konzept ist. Es gibt keine lebendige Stadt, für die man Eintritt zahlen muss. Eintritt zahlt man für Pompeji oder für Disneyland, aber doch nicht in einer Stadt, die auszusterben droht, weil sie immer mehr Einwohner verliert. Das ist nicht akzeptabel und in der Praxis funktioniert es auch nicht.
Probleme, die auch viele Besucher auf dem berühmten Markusplatz vor Augen haben. Die neue Eintrittsgebühr sehen sie skeptisch, aber abschreckend wirkt sie aus ihrer Sicht nicht gerade.
Ich bin hin und her gerissen. Einerseits finde ich es eine gute Maßnahme, um auch die Stadt zu schützen, um den Tourismus nicht völlig überhand zu geben. Allerdings denke ich auch, dass die Orte in der Welt auch irgendwie kostenlos genutzt werden sollten von Menschen.
Naja, ich glaube nicht, dass das die Leute davon abhält, herzukommen. Ich meine, selbst wenn ich für 2 Tage komme, die 5 oder 10 Euro, die ich dann zahle, das ist doch lächerlich. Also ich zahle ja überall so viel Geld. Das ist egal, ob ich jetzt noch 5 Euro mehr bezahle oder nicht.
Fällig wird der Eintritt ab jetzt durchgängig bis zum 4. Mai und dann jeweils an den Freitagen und an den Wochenenden bis Ende Juli, also den Tagen, an denen es besonders eng wird in Venedig.
Venedig wird also teurer, zumindest für eine gewisse Zeit und an bestimmten Tagen. Ivo Maruschek berichtete. Und nun der Sport in den Themen des Tages. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga, Holstein Kiel ist das, der stellt sich sportlich neu auf. Dazu jetzt mehr von Marcel Stuber.
Denn der Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann muss gehen. Diese Entscheidung hat der Verein heute an Karfreitag bekannt gegeben. Kiel hatte ja am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen St. Pauli eine große Chance verpasst, den Klassenerhalt etwas realistischer zu gestalten. Und jetzt zieht man offenbar im Verein die Konsequenzen dieser Saison. Warum kommt die Entlassung aber gerade jetzt? Dazu unser Holstein-Kiel-Reporter Moritz Kühn.
Naja, ich glaube, der Verein war mit der Arbeit von Carsten Wehlmann nicht wirklich zufrieden, auch wenn es in der Clubmitteilung anders klingt. Wehlmann war als Sportchef vor allem auch für die Kaderzusammenstellung zuständig und da hatte er es mit den bescheidenen finanziellen Möglichkeiten nicht geschafft, eine konkurrenzfähige Mannschaft zu formen. Aktuell beträgt der Rückstand auf den Abstiegsrelegationsrang 4 Punkte. Dass Wehlmann nun zu diesem Zeitpunkt entlassen wird, kommt schon überraschend. Meine Einschätzung ist, der Verein hat sich schon länger nach einem neuen Sportchef umgeschaut, denn es ist schon bemerkenswert, im Zuge der Entlassung auch direkt den Nachfolger bekannt zu geben. Und das ist Olaf Rebbe. Der frühere Sportdirektor des VfL Wolfsburg ist der neue starke Mann bei der KSV und wird auch schon kommende Woche Mittwoch vorgestellt.
Aber erstmal muss Kiel in der Fußball-Bundesliga morgen bei RB Leipzig antreten. Gegen Leipzig hatte übrigens der VfL Wolfsburg am vorherigen Spieltag noch verloren. Und der VfL verliert ja in der Tabelle ohnehin immer weiter den Anschluss. Dieses 2:3 gegen Leipzig war die 4. Niederlage in Folge für den Tabellenzwölften. Morgen soll und muss sich der Trend in Mainz mal wieder umkehren. Wie will Trainer Ralf Hasenhüttl seine Spieler wieder in die Spur bringen?
idealerweise Selbstvertrauen kreieren, das geht über Aktionen im Training, idealerweise zu stärken, ihnen zu zeigen, wie viel wir versuchen, auch von unserer Seite zu investieren, um sie wieder besser zu machen oder um sie ruhiger zu machen, um sie bessere Entscheidungen finden zu lassen.
Morgen trifft dann auch noch Werder Bremen auf Bochum, an Ostersonntag unter anderem St. Pauli auf Leverkusen. Tennisprofi Alexander Zverev hatte heute einen harten Arbeitstag, aber nach 3 Stunden und 13 Minuten hat er beim Turnier in München den Einzug ins Halbfinale geschafft. Es ist sein erstes Halbfinale seit den Australian Open im Januar und in München hat er das ja ohnehin schon länger nicht mehr erreicht. Florian Hecht war dabei.
Alexander Zverev steht zum ersten Mal seit 2018 wieder im Halbfinale von München. In seinem Spiel gegen den Niederländer Tallon Kriegsbauer begann er nicht so wahnsinnig gut, hatte Schwierigkeiten mit der Vorhand und auch mit seinem Aufschlag und musste am Ende im Tiebreak den ersten Satz mit 6-7 abgeben. Im zweiten fing er auch nicht besonders gut an. Tallon Kriegsbauer konnte Zverev den Aufschlag abnehmen, aber dann beim Stande von 4-5 das Rebreak für Zverev von 6.000 Zuschauern feierten ihn frenetisch und tatsächlich konnte er den zweiten Durchgang dann im Tiebreak mit 7-6 für sich entscheiden. Im dritten und alles entscheidenden Satz dann das Break für Zverev zum 4-3 und nach 3 Stunden und 13 Minuten konnte er den vierten Matchball verwandeln.
Gegen wen Alexander Zverev jetzt morgen im Halbfinale spielt, steht noch nicht fest. Am Sonntag übrigens feiert Zverev seinen 28. Geburtstag, dann ist in München Finale.
Marcel Stober war das aus der Sportredaktion. Und soweit die Themen des Tages heute am Karfreitag. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.